Die. Der Sonntagsbrunch mit Katja Henkel und Peter Maffay. Ein Podcast von MDR Sachsen.
75 Lebensjahre, 55 Jahre Musik, über 50 Millionen verkaufte Tonträger, 20 Nummer-1-Alben und das Leben nach der großen Abschiedstour im letzten Jahr. Wie geht es Peter Maffay mit seiner Entscheidung, kürzer zu treten? Was ist dennoch musikalisch geplant? Und wie denkt er über die Krisen und Kriege auf dieser Welt? Das alles erzählt er in unserem Podcast, den Sie auch in der ARD-Audiothek abrufen können. Peter Maffay, er macht weiterhin Musik, geht auf ausgewählte Bühnen und spielt auf seinen Lieblingsplätzen. Unter anderem im Juni auf der Waldbühne in Schwarzenberg. Außerdem geht er mit seiner Band auf Kreuzfahrt, er hilft mit seiner Stiftung traumatisierten Kindern, er feilt gerade an neuer Musik und ohne Rock'n'Roll geht in seinem Leben gar nichts. Hören Sie jetzt Peter Maffay im MDR Sachsen Sonntagsbrunch Podcast. Peter Maffay, heute am Ostersonntag, wie wichtig ist Ostern für dich?
Ach, weißt du, seit es unsere kleine Tochter Anouk gibt, die jetzt inzwischen 6 ist, kriegen alle diese Festivitäten, Weihnachten, Ostern und so ein plötzlich ganz anderes Gewicht. Und ich freue mich drauf, weil ich ganz einfach mitkriege, wie sie sich freut, und das ist wunderschön.
Im letzten Jahr gab es die große Abschiedstour. Jetzt fragen manche, wenn es denn eine Abschiedstour war, wieso dann wieder neue Konzerte in diesem Jahr? Vielleicht erklärst du das allen, die diese Fragen haben.
Das ist eine ganz einfache Antwort. Ich hatte im Verlauf der Tour und auch anlässlich des Starts der Tour gesagt, dass wir eine letzte Tour spielen, danach keine mehr, was aber nicht bedeutet, dass einzelne Konzerte noch stattfinden. Und genau das machen wir jetzt. Mhm. Wir spielen keine Tour, sondern wir spielen 4 Konzerte, 2 auf der Loreley und 2 in Schwarzenberg. Das sind Open Airs und damit hat es sich dann.
Mhm. MDR Sachsen präsentiert die beiden Konzerte in Schwarzenberg, Love Places Konzerte. Warum gerade Schwarzenberg? Ist das für dich eine ganz besonders schöne Bühne?
Also wir haben, du hast es gerade genannt, diese Konzerte, die stattfinden im Sommer unter dem Obertitel Love Places. Wir haben diese Plätze Love Places genannt, weil das Lieblingsorte von uns sind, die in guter Erinnerung sind, weil wir dort etliche Mal gespielt haben. Das wollen wir auch nächstes Jahr wieder machen. Es gibt ein paar wirklich wunderschön gelegene, tolle Bühnen in Deutschland und die spielt man gerne.
Und da gehört Schwarzenberg dazu.
Absolut, genau.
Peter, es ist ein bisschen Zeit ins Land gegangen seit deiner Abschiedstour. Der Hauptgrund fürs Kürzertreten ist deine Familie, deine Frau, dein Sohn, deine kleine Tochter. Wie hat sich's angefühlt die letzten Monate nach diesem großen Abschiedsrummel?
Also ich bin nicht in ein Loch gefallen und bin...
Das habe ich mir gedacht, okay.
Ja, nein, überhaupt nicht. Es gab im Anschluss an die Tour eine ganze Reihe von Dingen, die stattgefunden haben. Unter anderem ein Musical, das Henrike, meine Frau, initiiert hat, und wir hatten einen Bildband draußen, ein Tonträger ist rausgekommen mit einer Aufzeichnung von unserem Leipziger Konzert, und das auf den Weg zu bringen, damit war ich eigentlich den ganzen Herbst unterwegs. Dann haben sich schöne Möglichkeiten ergeben, im Studio zu arbeiten. Ich sitze also jetzt im Augenblick auch wieder seit geraumer Zeit endlich mal wieder am Klavier und an meinen Gitarren und versuche mir irgendwelche Lieder einfallen zu lassen. Mhm. Also dann gibt es natürlich auch noch unsere Stiftung, wie du vielleicht weißt.
Sprechen wir noch drüber, ja.
Und all diese Plattformen oder Aufgaben halten uns gut auf Trab, und das ist auch richtig so.
Aber es war trotzdem ein bisschen mehr Zeit für die Familie.
Absolut, ja. Mhm. Also Anouk kommt dieses Jahr in die Schule. Und darauf bereiten wir uns vor. Vermutlich sind wir inzwischen nervöser als sie. Ja, aber das wird wahrscheinlich schon ein bisschen anders werden vom Rhythmus her. Und wir wollen natürlich nichts verpassen. Das ist ein wichtiger Anschnitt in ihrem Leben, und den nehmen wir ganz ernst.
Als wir uns das letzte Mal 2021, ich habe nachgeschaut, in Tutzing getroffen haben, hast du erzählt, dass du zwar weiterhin gern Motorrad fährst, aber eben auch immer mal wieder zu dritt. Ist der Beiwagen noch aktuell?
Nicht mehr so richtig. Ich bin wieder auf 2 Räder umgestiegen.
Ja.
Und, aber es gibt dann einen kleinen anderen Ersatz. Wir haben festgestellt, dass wir gerne mit einem Wohnmobil unterwegs sind, gelegentlich, und das praktizieren wir in Abständen. Das ist sehr lustig, weil wir auf sehr engem Raum miteinander auskommen müssen. Ein gutes Training und es macht auch Spaß. Anuki hat da einen Höllenspaß dabei und wir reisen in die Nachbarschaft. Bei uns gibt es sehr viele schöne Ausflugsorte und genießen das ein bisschen.
Dass du nochmal unter die Camper gehst, Mensch.
Das habe ich schon lange gemacht. Das
doch,
ist, nicht ja. so eine, ist nicht so eine schnelle Entscheidung gewesen, nur es gab da eine Pause. Ich bin in den 80er Jahren bin ich sehr, sehr gerne mit einem Camper unterwegs gewesen, sogar davor noch mit einem Dachzelt, ganz ausgedehnte Touren gemacht. Also das mag ich schon sehr.
Heute ist Sonntag. Wie sieht ein Sonntag bei euch zu Hause in Tutzing aus?
Das hängt immer ein bisschen davon ab, wie das Wetter ist. Wir sind ja sehr gern draußen, gerade im Frühjahr und wenn die Witterung das erlaubt, mit Fahrrädern unterwegs oder eben dann auf dem Hof in Dietelhofen, wo es immer draußen sehr viele Möglichkeiten gibt. Man kann wandern, ich schnapp mir manchmal einen alten Traktor und fahre mit dem durch die Gegend. Und genieße so diese Wanderrouten, die es gibt. Also die Gelegenheit, sich draußen zu bewegen, ist absolut gegeben und das machen wir sehr gerne.
Es darf aber auch mal gemütlich so zu Hause sein.
Ja.
Du bist lieber draußen.
Wenn ich zu lange zu Hause bin, glaube ich, fällt das manchen auf den Deckel. Und ich bin gerne in Bewegung. Ich habe es schon vorhin angesprochen, wenn das Wetter schön ist, dann hält mich eigentlich nichts. Ich stehe auch gerne früh auf, gehe an den See runter und mache meine 10, 15 Kilometer mit dem Fahrrad, bevor irgendwie der Tag richtig losgeht.
Du kümmerst dich schon lange und immer wieder gern um andere, um Kinder, denen es nicht ganz so gut geht. Deine Peter-Maffei-Stiftung feiert in diesem Jahr Jubiläum.
Das ist richtig. Wir werden 25 Jahre jung oder alt, wie man es nehmen will. Mhm. Aus einer anfangs einzigen Einrichtung sind im Verlauf der Jahre 4 geworden. Wir haben eine Einrichtung in Spanien unten, eine in Rumänien, in meiner alten Heimat. Und 2 in Deutschland. Wir haben inzwischen bis zu 2000 Kinder im Jahr, die wir betreuen. Und das ist ein wunderbares Ziel einer Gruppe von Leuten, die sich vor vielen Jahren zusammengetan hat. Und wir haben da wenig Fluktuation. Wir sind zusammengeblieben, weil uns diese Aufgabe, die wir uns gestellt haben, viel bedeutet. Und im Grunde genommen ist die Stiftung im Prinzip fast das Dach geworden aller Aktivitäten, die wir gemacht haben, und alles andere findet darunter statt.
Wie muss man sich das vorstellen? Vielleicht jemand, der noch keine Ahnung davon hat. Mhm. Kinder kommen auf Zeit zu euch und bekommen was geboten?
Also das Prinzip unserer Stiftung, und das haben wir eingehalten, konnten es anhalten, wofür wir sehr dankbar sind. Das Prinzip ist, dass wir Kinder in eine möglichst intakte Umgebung bringen. Ich habe es vorhin schon angedeutet, der Hof, den ich erwähnt habe, Dietelhofen, der liegt ungefähr 10 Kilometer weg von meinem Wohnort. Mhm. Und das ist ein landwirtschaftlicher Hof, auf dem wirklich Landwirtschaft betrieben wird, wo aber auch die Kinder untergebracht sind in einer sehr, sehr schönen Umgebung am Ufer eines kleinen Sees. Und da haben die Kinder die Möglichkeit, ein bisschen Pause zu machen. Man muss sich das so vorstellen, dass wir durch die Öffentlichkeitsarbeit, die wir betreiben, draußen wahrgenommen werden von Einrichtungen, die Kinder betreuen, und die schicken dann die Kinder zu uns, wenn sie den Eindruck haben, dass sie bei uns gut aufgehoben sind. Und die kommen dann und bleiben, also die Gruppen in Begleitung mit ihren Betreuern kommen zu uns und bringen da so in der Regel 1 bis 2 Wochen, lernen ein bisschen die Kreisläufe der Naturstadt kennen, lernen mit Tieren umzugehen. Wir haben ziemlich viele Tiere da, auch aus therapeutischen Gründen. Sie machen Ausflüge. Ich habe vorhin schon erwähnt, dass dazu die Gelegenheit ausgiebig vorhanden ist. Und sie können ein bisschen zurückschalten, sie können ein bisschen wie gesagt, Kraft tanken, um motiviert dann von uns wieder zurück in ihre eigenen Einrichtungen zu kehren.
Ich höre raus, es ist dir sehr wichtig, da zu helfen. Sind weitere Einrichtungen da geplant oder belasst ihr es erstmal bei den Vieren?
Also, um ehrlich zu sein, sind wir mit den 4 Einrichtungen mehr als ausgelastet.
Ja.
Und eine weitere würden wir wahrscheinlich manpowermäßig nicht verkraften. Nach 25 Jahren lernt man, welche Anforderungen das Team betrifft, um diese ganzen Aufgaben stetig zu lösen. Braucht man viel Zeit, braucht man auch viel Geld, das muss man generieren, dafür gehen wir auf die Piste. Ohne die Unterstützung vieler, auch unserer Fans, wäre diese Arbeit nicht machbar. Aber es ist auf jeden Fall eine wunderbare Aufgabe, ich habe das vorhin schon gesagt, die man nicht montags beginnt, um sie Dienstag schon wieder aufzuhören. Darauf haben wir uns verabredet, nämlich lange zusammenzubleiben, inzwischen, wie gesagt, 25 Jahre.
Über dein Engagement für deine Stiftung haben wir schon gesprochen. Dort gibt es auch in diesem Jahr einen Koch-Workshop-Titel. Die Welt ist natürlich mit 2 S, bunt.
Ja, also...
Dann kochst du mit denen, ja?
Ja, in der Regel koche ich manchmal vor Wut.
Okay.
Ich bin nicht so der Fachmann, was das Kochen anbelangt, obwohl ich zugeben muss, dass gerade mit den Kindern zusammen das wirklich Spaß macht. Kochen ist wirklich ein wichtiger Aspekt in dem Aufenthalt der Kinder, weil sehr viele Kinder zu uns kommen, die, wie man sich vorstellen kann, aus Lebensverhältnissen kommen, die belastet sind durch vielerlei Umstände, unter anderem auch dadurch, dass die Eltern wenig Zeit für die Kinder haben, arbeiten müssen, und dann ist Kochen zu Hause nicht so ein wahnsinnig wichtiges Thema. Für die Ernährung der Kinder allerdings und für deren Perspektive, sich richtig zu entwickeln, ist gesundes Essen absolut wichtig, und das versuchen wir dann zu vermitteln. Und gleichzeitig zeigen wir den Kindern, wie wertvoll Dinge sind, die man angepflanzt hat. Also wer anpflanzt und die Pflanzen gut behandelt, der hat nachher auch die Möglichkeit, etwas zu ernten, was man wieder zum Kochen verwenden kann, und dann kriegt das alles einen ganz anderen Wert. Und das ist ein bisschen das, was wir vermitteln wollen.
Wir wissen jetzt, Kochen ist so nicht deine Stärke zu Hause. Irgendwo habe ich gelesen, Peter Maffay wird vom Sänger.
Also, also Henrike spannt mich ganz gerne an zum Kartoffelschälen.
Okay,
so, diese Liebearbeiten, die mache ich dann.
So ein bisschen Zuarbeit ja in der Küche.
Genau.
Okay. Irgendwo habe ich gelesen, Peter Maffay wird vom Sänger zum Familienpapa. Also ich denke so ganz, kannst du das, glaube ich, auch nicht unterschreiben. Rock'n'Roll kann man nicht so einfach abstellen, oder?
Nein, das ist ja ein bisschen, vielleicht klingt das platt, aber das ist ein bisschen so meine Lebensauffassung. Es ist eine Form zu leben, die irgendwann entstanden ist aus vielerlei Gründen. Und das bin ich. Ich habe jetzt nicht vor, irgendwie im letzten Segment meines Lebens alles auf den Kopf zu stellen. Und um ehrlich zu sein, Familienvater war ich auch vorher schon.
Ja.
Es kriegt nur eine andere Bedeutung, die ganze Geschichte, durch die Existenz einer kleinen Tochter. Und da muss ich sagen, die Kleine hat so viel Kraft, alles auf den Kopf zu stellen. Was man mit ihr erlebt, das ist abenteuerlich auf eine wunderschöne Art und Weise. Und
du verwöhnst sie schon, ne?
Das ist einfach, ein Mädchen hat das einfach besser in der Hand als ihre kleine Lauspup.
Ja, also sie darf auch ein bisschen mehr bei dir.
Also zwangsläufig. Henrike ist mit mir nicht immer einverstanden, wenn ich nachgebe, aber ich kann nicht anders.
Es gibt die Schnellantwortrunde für Peter Maffay. Ein Tag beginnt gut mit?
Mit einem Gedicht von Heinz Erhardt. Ich habe auf meinem Schreibtisch im Haus ein Band und lese immer gerne, weil das gute Stimmung erzeugt, kleine Gedichte von ihm.
Zum Frühstück brauche ich unbedingt
ein Franzbrötchen. Kennst du sowas?
Ja,
ja.
So mit Zimt, glaube ich, ne?
Ja, genau.
Lecker. An anderen Menschen mag ich?
Wenn sie geradeaus unkompliziert und ehrlich sind.
Mag ich nicht?
Genau das Gegenteil passiert.
Also Unehrlichkeit, ne?
Und ja, ich mag nicht Leute, die zurücknehmen, um im Hinterkopf andere Ziele zu haben.
Ich sündige bei, mal von den Franzbrötchen weg.
Bei Süßigkeiten bleiben wir dabei. Also Schokolade, das ist mein Wunderpunkt, meine Achillesferse.
Geld gebe ich gern aus für?
Im Prinzip gibt es eine Leidenschaft, die schon ein bisschen fast eine Schere im Kopf ist. Ich mag alles, was Räder hat und Motoren. Und auch wenn ich gerne inzwischen und mehr Fahrrad fahre mit meinem Mountainbike, Motorräder sind immer noch mein Faible.
Auf die Palme bringt mich.
Wenn ich ungeduldig werde, weil mir Dinge zu langsam gehen, dann tritt eine Eigenschaft bei mir in den Vordergrund, die nicht wirklich sehr schön ist und auch nicht immer konstruktiv. Manchmal aber dann auch wieder gut, weil man Dinge ein bisschen beschleunigen kann und antreiben kann. Ich glaube, die Leute mögen an mir nicht, wenn ich wirklich ungeduldig bin.
Mhm. Haben wir was gemeinsam, kenne ich. Von der Politik wünsche ich mir,
dass sie besonnen bleibt und dass sie uns nicht in einen Strudel von Ereignissen noch mehr hineinbringt, als sie es bis jetzt schon getan hat, weil die Folgen unübersehbar sind. Ich meine damit die Konfliktzonen, mit denen wir seit Jahren zu tun haben und der Umgang damit. Ich wünschte mir, dass sehr viel mehr über den Tellerrand von parteilichen Aspekten heraus ein Konsens gefunden wird in der Gesellschaft über wichtige und perspektivische Fragen, gerade im Hinblick auf die Entwicklung kommender Generationen.
Ein Tag war gut, wenn?
Wenn Harmonie geherrscht hat unter denen, mit denen ich zusammen bin, wenn wir schöne Aufgaben gut gelöst haben, einigermaßen zumindest, und ja, wenn wir uns nicht in die Quere gekommen sind.
Ganz ehrlich, wie schwer war es, so die Entscheidung dann doch zu treffen, eine letzte so große Tour zu spielen?
Das war überhaupt nicht schwer. Mhm. Ich habe die Gründe ja schon ein bisschen angedeutet. Jetzt gibt es mehr Zeit für die Familie. Ich werde nicht auf Musik verzichten, das geht gar nicht. Das ist für mich so ein wichtiger Faktor im Leben, dass ich das beibehalten werde. Aber dass wir einen Gang runtergeschaltet haben, hat damit zu tun, dass eben vieles in unserer Familie passiert, was wichtig ist und ich nicht verpassen will.
Was haben deine Musiker damals gesagt, als du gesagt hast, so, jetzt, letzte große Tour?
Ganz einfach, viele von denen haben auch Kinder, kennen diese Situationen, und wir beschäftigen uns in Studios, wo man Musik schreiben kann, Musik komponieren kann, produzieren kann. Manche, also eine Anzahl von Auftritten pro Jahr, die werden wir sicherlich auch in Zukunft spielen. Wir sind in Kontakt, wir gehören zusammen, das ist eine Lebensgemeinschaft geworden im Verlauf von 55 Jahren. Das löst man nicht auf. Und jeder, glaube ich, hat im Grunde genommen dieselbe Chance wie ich auch, seine Tätigkeiten andersweise ein bisschen zu vertiefen.
Mhm. Wie war denn das, als dann wirklich die Tour so dann zum Ende hinging? Wie emotional war das für dich? Ich kann mir vorstellen, das ist auch nicht einfach, oder? Also wenn du jetzt in Rente gehst und bist den letzten Tag da oder so.
Hm? Nein, bei Rente hörst du ja irgendwie auf, und das tun wir nicht. Ja. Im Rock'n'Roll gibt es diesen Begriff eigentlich nicht. Wir spielen bis zuletzt, und das wünsche ich mir auch. Also etwas anderes kommt für mich auch gar nicht in Frage. Aber es gibt ganz bestimmte Einschnitte, wir haben darüber gesprochen, und als wir in Leipzig auf der Bühne standen, am Ende einer Tour, die schöner war als alle, an die ich mich erinnern kann, gab es noch ein letztes Lied, und dann, als das vorbei war, in diesem Lied übrigens ist auch diese Aussage versteckt oder beinhaltet, die ich vorhin getroffen habe, nämlich Musik weiterzumachen, darauf gebe ich mein Wort. Als ich dieses Lied zu Ende gesungen habe, ist mir dann ein Satz ganz spontan, ohne dass ich viel nachgedacht habe, über die Lippen gegangen, und ich sagte, das war's. Da hatte ich ein Knödel im Herz, und da konnte ich dann irgendwie, da hat es mich schon ein bisschen gebeutelt, aber es war so ein harmonischer, so ein energievoller und emotionaler Abend mit vielen Gesichtern, die ich über die Jahre irgendwann mal kennengelernt habe und wiedererkannt habe im Publikum und so weiter. Es war einfach grandios.
Übernächstes Jahr kennen wir uns 40 Jahre lang. Was für ein Wahnsinn. Und ich erinnere mich bis heute, wie wir uns zu DDR-Zeiten in Suhl in der Künstlergarderobe zum ersten Mal trafen. Denkst du manchmal so an diese Konzerte damals in der DDR noch zurück im
Osten?
Ja.
Absolut, absolut. Das ist ja auch der Grund, warum wir in Leipzig die Farewell-Tour aufgehört haben. Wir haben da 1990 ein Stadionkonzert gespielt in dem alten Stadion, das du sicherlich noch kennst.
Ja.
Und das war die Zeit, als die Mauer fiel, als Deutschland wieder zusammenkam. Eines der wichtigsten Konzerte, wenn nicht überhaupt das Wichtigste, das wir jemals gespielt haben, noch tief unter dem Eindruck dessen, was da geschehen war und in großer Hoffnung, dass keine Eskalation passieren würde, die man nicht mehr kontrollieren kann. Die vielen, vielen glücklichen Gesichter, ich sehe mir manchmal dieses Konzert an, wenn die Leute reinströmen, wenn der Startschuss fällt, wenn wir auf die Bühne gehen, elektrisiert von den Dingen, die da um uns herum passieren. Das wollte ich immer lebendig in mir behalten und deswegen haben wir da auch das Schlusskonzert dann gespielt. Mir fällt aber auch Rostock ein, unsere ersten beiden Konzerte. Mhm. Ich glaube 86 war das, als wir in Rostock gespielt haben und damit eigentlich anfingen, eine gewisse Regelmäßigkeit in unsere Besuche in der damaligen DDR zu erzeugen. Das gehörte dann einfach zu uns. Mir schien es immer so, als gäbe es eine kleine Möglichkeit, diese Mauer mit zu durchlöchern, so wie andere es auch getan haben. Und ich glaube, die vielen, vielen Impulse dieser Art haben sicherlich auch ein bisschen dazu beigetragen, dass es dann passiert ist, wobei man das nicht überbewerten darf natürlich. Aber ich habe viele Freunde in der damaligen DDR gehabt schon und das wiederholt sich jetzt und weitet sich aus durch Henrike und ihren Freundeskreis. Wir sind ja sehr regelmäßig in Halle. Ich habe gelernt, diesen Teil von Deutschland anders zu sehen, mit Augen, also mit Hilfe meiner Familie auch, die in Halle wohnt und so, sind mir diese Lebensumstände jetzt ein bisschen mehr vertraut als früher. Ich halte mich da sehr gerne auf.
Wenn ich an Suhl denke, 1987?
Dann denke ich an an einen Winter, an nassen Schnee und Rauch, der über der Stadt hing. Dann denke ich an Schlangen von Menschen, die angestanden sind, ja, um Karten zu ergattern. Und da denke ich an eine unfassbare Begegnung mit Menschen, mit jungen Leuten, was die uns erzählt haben, wie sie sich verhalten haben und so. Das war extrem spannend.
Ich denke an Sonne in der Nacht, denn das war der erste Titel bei deinem Konzert und da ging so ein Rollo irgendwie hoch. Und dann kam Sonne in der Nacht.
Das ist schön. Das war so eine berührende Situation. Wir hatten ja noch keine Erfahrung, wie man mit dieser Welt umgeht und wir haben uns da angenähert, aber es war so emotional. Ich kann mich erinnern, zum Beispiel in Rostock habe ich beim zweiten Konzert gesagt, wenn noch jemand da ist, der ein Autogramm haben will, dann in der Halle stelle ich mich hin und dann schreibe ich. Und dann haben wir bis morgens um 6 Uhr geschrieben, bis zum Frühstück, weil so gut wie alle da geblieben sind. Ich fand das so berührend, das war so zauberhaft war das.
Peter, wir haben jetzt gerade so ein bisschen zurückgeschaut. Nach vorn schauen ist auch wichtig und es gibt 2 Konzerte in Schwarzenberg in diesem Jahr, präsentiert vom Sachsenradio. Es gibt noch 2 andere, Lorelei hast du schon gesagt, in der Schweiz glaube ich auch noch, ne?
In der Schweiz, in Kestenholz gibt es ein in einer wunderschönen Umgebung, einer Love-Bühne gibt es auch ein Konzert, ja.
Was dürfen wir von diesen Konzerten erwarten? Wer eine Karte kauft jetzt?
Oh, da kann ich ein bisschen plaudern. Jo. Ich fasse mich aber kurz. Wir haben ja ein ganz bestimmtes Repertoire gespielt auf der letzten Tour im vergangenen Sommer. Einfach davon ausgehend, dass wir gedacht haben, die Leute wollen so ein bisschen Best aufhören. Und jetzt werden wir eine ganze Reihe von Songs anfassen, die wir lange oder vielleicht noch gar nicht gespielt haben. Ich kann mir vorstellen, dass das unser Publikum interessiert. Wir werden die alten Hits, wenn ich das mal so sagen darf, nicht vernachlässigen, aber nicht in dem Umfang präsentieren, wie das letzten Sommer passiert ist, weil es eben anderes Liedmaterial gibt und ich freue mich schon drauf, weil das auch spielerisch für uns eine Herausforderung ist.
Das Leben ist Veränderung. Nach 55 Jahren auf der Überholspur hast du einen kleinen Gang zurückgeschaltet. Aber dein Zitat, Rock'n'Roll ist Energie, Dynamik, Neugierde, der große Sandkasten, in dem du spielen kannst, egal wie alt du bist. Ja, dazu stehst du nach wie vor.
Ich absolut. Und also es gibt auch zwangsläufig nicht sehr viele Alternativen. Ich war nicht sehr erfolgreich in der Schule, ich habe nicht studiert. Der letzte Anlauf, einen aus den Augen meiner Umgebung vernünftigen Beruf zu ergreifen, der ging auch schief. Und ich habe Musik so lieben gelernt und es hat mir so viel gegeben. Wir haben so enorm viele interessante Menschen kennengelernt, von denen ich glaube, dass sie uns geformt haben. Und deswegen werde ich darauf nicht verzichten, auch nicht auf dieses Tempo, zuweilen zumindest. Also wir werden zusammenbleiben, wir werden spielen.
Du bist im letzten Jahr 75 geworden. Das sieht man dir wirklich nicht an. Was machst du, um so fit zu bleiben, mal außer der Musik?
Ehrlich zu sein, manchmal morgens, wenn ich vor dem Spiegel stehe, dann ist es nicht zu leugnen. Aber ich habe nie Schwierigkeiten damit gehabt, älter zu werden und bin glücklich darüber, dass ich das, was mir wichtig ist, ob das jetzt in Sachen Musik oder anderen Angelegenheiten der Fall ist, dass ich das ausüben kann. Dass ich umgeben bin von vielen jungen Leuten, die natürlich auch Tempo und Druck einfordern und eine andere Dynamik noch haben. Das alles mitmachen zu können und zu erleben. Mein Sohn zum Beispiel, der steht jetzt hinter mir auf der Bühne, der hat Energie hoch 2 und ich habe keine Lust, da irgendwie auf der Aschenbahn der Letzte zu sein. Und den anderen Leuten in unserer Band geht es ja nicht anders. Also versuchen wir, dieses Alter nicht dauernd in unseren Köpfen zu haben, sondern einfach zu machen.
Aber man muss schon was machen, um trotzdem die Fitness zu bewahren.
Aber,
ne?
Ja, aber das ist ja Sport zum Beispiel, habe ich ja in einem gewissen Umfang eigentlich immer gemacht.
Ja.
Und dass man heute ein bisschen mehr machen muss, um die Kontur nicht auseinanderfließen zu lassen, das ist auch klar.
Das hast du auch schön gesagt, die Kontur nicht auseinanderfließen zu lassen, nicht schlecht.
Wenn man irgendwo ein bisschen nachlässt, dann rächt sich das. Mhm. Aber mir macht das Spaß, ich hab damit keine Schwierigkeiten.
Ich habe auch gelesen, inzwischen macht dir der Garten mehr Spaß als das Fitnessstudio, stimmt das?
Naja, weil das auch etwas erzeugt, wenn ich da irgendwelche Gewichte immer in die Höhe hebe, dann hat das keinen Effekt. Aber auch das mache ich immer noch. Also es gibt eine Muckibude bei uns unterm Studio und das mache ich immer noch.
Mhm. Aber Garten und Gärtnern begeistert dich schon?
Das ist schön, ja. Das ist so abschalten, du musst dich auf andere Dinge konzentrieren und dann kannst du auch, wenn du etwas gepflanzt hast, sehen, wie es wächst und so. Das ist ein schönes Gefühl.
Über dein Alter haben wir gesprochen, eigentlich ja auch die Zeit, wo es hier und da öfter mal zwickt, bei dir auch? So Rücken, Knie?
Ja, ich meine, ein Körper ist ja keine Maschine und wenn man damit nicht richtig umgeht, dann erodiert er. Das ist einfach der Lauf der Dinge und man muss wirklich... Also ich muss aufpassen, ich muss auf mein Gewicht Acht geben. Ich trinke ja eigentlich wenig Alkohol und absolut keine harten Sachen. Das habe ich mir abgewöhnt. Ich rauche nicht mehr. Ich habe nie geahnt, dass mich das keine Entzugserscheinungen bei mir erzeugt. Das ging von einem Tag auf den anderen reibungslos. Und ich fühle mich, seit ich das nicht mehr tue, sehr viel freier und belasteter. Ich habe früher enorm viel geraucht, irrsinnigerweise. Also man muss schon etwas machen, rausgehen, sich bewegen, dann bleibt dieser Apparat, den wir Körper nennen, einigermaßen intakt.
Du hast vorhin erzählt, Anouk kommt dieses Jahr in die Schule, eine neue Herausforderung und du hast in einem Zitat gesagt, ich habe nicht mehr so viel Zeit, solche wichtigen Dinge zu versäumen. Du hast auch gesagt, du möchtest den Abiball deiner Tochter unbedingt erleben.
Ja, das war frech, rechnerisch. Muss ich zugeben, habe ich einige Schwierigkeiten mehr, wenn ich da richtig darüber nachdenke. Das ist also möglicherweise nicht mehr ganz drin, aber wir werden jede Minute, die wir miteinander verbringen, versuchen, so sinnvoll wie möglich zu verbringen. Und ich hoffe, dass über mir die Entscheidung zugunsten einiger Jahre mehr rausfällt. Aber ich weiß auch, dass man, wir haben darüber gesprochen, ein bisschen dafür tun muss. Mir ist jeder Tag jetzt ein bisschen wichtiger, als das vielleicht vor 30 Jahren der Fall war, gar keine Frage.
Du bist in Tutzing, in Bayern zu Hause, in einer sehr idyllischen Gegend am See. Dort hast du auch dein Studio und vorhin klang schon so ein bisschen an, neue Musik könnte es auch bald geben.
Ja, das ist so. Wenn ich lange nicht im Studio bin oder die Möglichkeit habe, an irgendeinem Instrument mir ein paar neue Sachen einfallen zu lassen, dann werde ich ein bisschen unausstehlich. Das ist ein so schöner Prozess und deswegen bin ich sehr, sehr gerne in unserem Keller. Da ist eben dieses Studio, kein Tageslicht, da sperre ich mich ein, da kommt niemand, der mir in die Suppe quatscht und ich kann da sitzen und kann auf den Instrumenten spielen, das ist sehr inspirierend. Zuweilen fällt mir dann etwas ein, das arbeite ich aus. Musik zu machen oder Musik zu kreieren, Stücke, Lieder zu schreiben, ist ein klein wenig wie ein Spiegelbild, das man sich vorhält. Man denkt über sich nach, man denkt über Umstände nach, aus all diesen Impulsen. Man denkt darüber nach, wo man steht, was man will, welches Ziel, welches die Ziele sind und so weiter. Aus all diesen Impulsen, wie gesagt, entstehen dann Harmonien, die man aneinander reizt. Man kann das genau erklären. Und wenn man in die Musik eintaucht und sie ein bisschen analysiert, die da zustande kommt, dann entstehen auch die ersten Texte in Fetzen zunächst und dann Sätze und so weiter. Eine hochkreative, wunderbare Arbeit.
Du gehst auch in die Kirche, in eine kleine, einfache Kirche.
Ja.
Was wünschst du dir dort? Eben das, was du gerade gesagt hast?
Also wir haben einige Dinge angesprochen, die mir wichtig sind und die durchaus in einem Gebet stattfinden könnten. Aber im Augenblick und vor dem Hintergrund dessen, was um uns herum passiert, wünsche ich mir einfach auch so plattes Klingen mag Frieden. Für uns alle, vor allem für die Kinder.
Jahres mag und macht auch Musik, wir haben es schon gehört. Wie sehr willst und kannst du ihn auch unterstützen?
Ich unterstütze ihn, wenn er das will. Und ich sage meine Meinung, auch wenn er es nicht will. Aber ich bin nicht seine Burg oder seine Glasglocke. Das will ich nicht und vor allem er will das nicht. Ich bin der Ansicht, dass er seinen Weg sich erkämpfen muss, erarbeiten muss, seine Erfahrungen machen muss, ohne permanent irgendwie, wie soll ich sagen, Unterschlupf zu finden bei mir. Den gewähre ich ihm nicht, wenn ich den Eindruck habe, dass das für ihn nicht gut ist. Also darüber sind wir uns eigentlich schon lange einig. Und er verhält sich absolut danach und ich versuche es natürlich auch. Ich würde ihm aber immer, wenn ich den Eindruck habe, dass Gefahr im Verzug ist, ich würde ihn darauf aufmerksam machen. Mhm. Und er hört eigentlich gerne zu, macht dann aber, und das finde ich richtig so, das, was er für richtig hält.
Wie schwierig ist es für ihn, für euch, dass er nun der Sohn von Peter Maffay ist?
Naja, ich versuche ihm genau das. Also der Sohn von irgendjemandem zu sein, ist eigentlich irgendwie eine Belastung, mit der niemand als Sohn klarkommen muss. Und darüber, wie gesagt, haben wir einen Konsens. Ich bin stolz auf ihn und wie er sich entwickelt. Ich habe ihm gesagt, Musik zu machen und damit zu leben, ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Stell dich darauf ein, du wirst dir viele Positionen harter kämpfen müssen, du wirst auch auf die Schnauze fallen gelegentlich. Das gehört dazu und ist nicht unnatürlich. Du wirst, wenn du eine negative Erfahrung machst, hinter ihr auch eine positive vermuten können. Versuch die Dinge so zu sehen und vieles mehr. Ich glaube, ich kann ihm da schon aus den Erfahrungen, die wir alle gemacht haben, nicht nur ich kann ihm schon ein bisschen Ratschläge geben, aber niemals so, dass er sie 100% umsetzen soll. Ich denke mal, von diese Impulse, die da von meiner Seite kommen, gehen einher mit anderen, die er irgendwo anders einsammelt und das ist der richtige Weg.
Peter Maffay geht mit seiner Band auf große Fahrt, habe ich gelesen. Im Mai geht's auf Kreuzfahrt.
Das machen wir.
Ich glaube, das habt ihr schon mal gemacht, ne?
Ja, genau. Das machen wir gelegentlich, weil dann ein Haufen von, ich würde mal schätzen, 2000 Hardcore-Fans mit uns ein paar Tage, diesmal werden es 5 sein, auf einem Schiff sind. Da spielen wir. Es gibt einen kleinen, aber sehr guten Konzertsaal auf diesem Schiff. Also so klein ist er gar nicht, da passen irgendwie etwas über 1000 Leute rein. Und wir sind einfach mit unseren Fans zusammen auf diesem Pott. Keiner kann weg.
Ja.
Und auch wir nicht. Und wir müssen da und wollen miteinander Zeit verbringen.
Genau. Wie seetauglich bist du?
Eigentlich ganz gut. Also ich habe einige Male schon ordentlich gewackelt, aber das macht mir eigentlich nichts aus. Mhm. Ich kann mich an eine extreme Fahrt erinnern vor vielen Jahren in die Antarktis. Da war es dann ein bisschen anders. Das Schiff, das ging dann rauf und runter. Mhm. Und da blieb es keinem erspart, irgendwann seekrank zu werden. Aber normalerweise habe ich da keine Schwierigkeiten.
Diesmal geht's nach Norwegen.
Ganz
wie
genau.
Gut, kennst du die Route schon oder warst du schon in Norwegen?
Ich war schon in Norwegen, mehrmals, aber das Land ist so zahlreich an Schönheiten und an sehenswerten Möglichkeiten, da gibt es noch viel zu entdecken.
Im März warst du mit Hendrikje auf der Leipziger Buchmesse. Eure Kinderbuchreihe über Anouks Abenteuer geht also weiter.
Die geht weiter. Hendrikje ist da sehr emsig und ich bewundere ihre Stetigkeit. Sie ist sehr systematisch, auch im Hinblick auf unsere gemeinsamen Aktivitäten draußen. Es macht wirklich Freude zu sehen, mit welcher Akribie sie ihre Projekte nach vorne treibt. Und wir waren natürlich enorm überrascht von dem Zuspruch zu ihrem ersten Buch und auch den darauffolgenden. Und gelegentlich gehen wir dann auch raus und lesen ein bisschen. Hendrikje hat dann ein ziemlich loses Mundwerk und die kann sehr, sehr ironisch und auch bissig sein, aber auch sehr unterhaltsam. Und ich glaube, die Leute, die uns dann erleben auf der Bühne, die fühlen sich gut amüsiert.
Mhm. Apropos Leipzig, dort gab es im vergangenen Jahr auch die Goldene Henne für dich. Mhm. Der größte deutsche Publikumspreis fürs Lebenswerk. Wie wichtig ist dir das oder war dir das?
Das ist ja sehr, sehr schmeichelhaft, eine solche Auszeichnung zu bekommen. Aber ich will jetzt nicht pathetisch werden oder flach. Ich betrachte solche Sachen immer auch ein bisschen als eine Herausforderung für die Dinge, die im Anschluss kommen. Und wir haben gelegentlich mal Berührung mit einem Begriff, der Legende heißt. Und da habe ich nun wirklich, wirklich Schwierigkeiten, weil ich immer glaube, dass Legenden eigentlich richtig tot sein müssen und in irgendeiner Urne drin stecken müssen. Mhm. Also da gibt es für mich andere Dimensionen, die Nähe einer solchen Begriffes gehören können. Aber klar, die Henne, die steht bei mir in meinem Office an einem schönen Platz zusammen mit ein paar anderen schönen Dingen. Ich hoffe immer, dass sie Eier legt, aber bis heute ist das noch nicht passiert.
Ich möchte dich nochmals zitieren. Zitat: Ich wünsche mir, dass wir Frieden haben auf diesem Globus. Dann haben wir die Voraussetzungen, erst überhaupt alles andere meistern zu können. Zitat Ende. Ja, so richtig gut. Mhm. Sieht die Welt da draußen irgendwie momentan nicht aus? Wie sehr beschäftigt dich das?
Als dieser unselige Krieg in der Ukraine losging, vor 3 Jahren, hatten wir eine Woche später circa 50 ukrainische Flüchtlinge bei uns in unserer Einrichtung in Dietlhofen. Und wir haben die Programme mit den Kindern ausgesetzt, um Platz zu haben für diese Mütter und Kinder. Das waren vornehmlich Mütter und Kinder. Und wir haben hautnah erlebt, wie sich Familien gefühlt haben müssen, die zerrissen worden sind durch die Vorkommnisse in der Ukraine. Diese Familien blieben bei uns über ein Jahr, fast 2 Jahre lang zum Teil. Und wir haben die Schicksale, wie angedeutet schon, mit denen sie es zu tun hatten, wirklich jeden Tag in irgendeiner Form mitbekommen. Ich bin so schockiert gewesen, genau wie die ganze Weltöffentlichkeit über diese Aggression, und habe immer gehofft, dass man zu einem Schlusspunkt kommen könnte. Habe immer gehofft, dass die Diplomatie ausreichen würde, die Sinnlosigkeit dieser Auseinandersetzung zu beenden und Frieden zu schaffen. Ich war schockiert über die fehlende Bereitschaft, das zu tun, über die Befeuerung dieses Konfliktes aus geopolitischen Gründen etc. Und habe jeden Tag gehofft, dass dieser Wahnsinn irgendwie beendet ist. Im Augenblick ist die Lage noch komplexer geworden, weil sich die Verschiebungen auf der ganzen Welt in gesellschaftlicher und politischer Form verstärkt haben. Ich hoffe, dass die Verhandlungen, die im Augenblick laufen, zu einer Feuerpause führen und Platz machen für Friedensverhandlungen. Ich bin vorsichtig mit meiner Erwartungshaltung, wie es andere auch sind. Da werden jetzt noch einige Dinge geklärt werden müssen, auf die wir leider keinen Einfluss haben, bevor wir absehen können, dass es dort endlich zu einem Stillstand kommt. Zu viele Tote, zu viele Familien. Es reicht jetzt eigentlich. Irgendwie kann man diese Toten mit nichts mehr, das war Anfang schon so, aber jetzt im zunehmenden Maß kann man das nicht mehr rechtfertigen.
Ist ja auch nicht der einzige Krieg, der gerade auf dieser Welt stattfindet.
Nein, wenn man den Konflikt in Gaza und diese Menschenrechtsverletzungen, die dort von beiden Seiten aus stattgefunden haben, wenn man das sieht, welche Zerstörungswut dahinter steckt, wenn welche Gräueltaten begangen sind, auch von beiden Seiten, dann muss man irgendwie sagen, unsere Welt braucht Platz für andere Schwerpunkte. Wir haben Klima. Wir haben Generationen, die hineinleben sollten in eine lebenswerte Zukunft. Und das, wir verballern im Augenblick Ressourcen ohne Ende in jeder Form. Das wird uns alles fehlen später. Wir belasten die kommenden Generationen mit einer Überschuldung und so weiter. Aber das kennt man ja inzwischen zur Genüge.
Ostersonntag, Peter. Zeit für die Osternester?
Ja, also Ostern werden wir erleben mit unserer kleinen Tochter. Ja, es ist jetzt aus dem Alter raus, wo man irgendwo im Garten herumstöbert, um Ostereier zu sammeln. Aber Anuki wird das sicherlich tun und da freuen wir uns, weil das ganz bestimmt sehr reizend ist.
Gibt es sonst Rituale zum Osterfest, was ihr da so macht, was ihr vielleicht auch esst?
Eigentlich nein, aber ich hoffe, dass man den Frühling genießen kann und dass um uns herum Frieden herrscht. Ja.
Lieber Peter, ich hoffe, es geht dir weiterhin gut. Für all deine Vorhaben wünsche ich dir ganz viel Kraft, viel Rock'n'Roll, viel Energie und Lebensfreude. Alles Gute. Vor allem für deine beiden Konzerte auch in Sachsen, 13. und 14. Juni auf der Waldbühne in Schwarzenberg. Präsentiert von MDR Sachsen. Ich hoffe, wir sehen uns. Vielen Dank, Peter Maffay.
Ja, alles Liebe, alles Gute.
Peter Maffay, ein Zeitgenosse, der immer für andere da ist, wenn er gebraucht wird, der mit seiner Tochter noch viel erleben will, der auch mit 75 niemals an Rente denken würde. Diesen und andere Podcasts vom Sachsenradio, wie zum Beispiel unseren Krümel-Podcast, bekommen Sie bei mdrsachsenradio.de, in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.
Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR Sachsen.